Heute in der Predigt wollen wir miteinander 1. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 12 anschauen. Im ersten Kapitel vom 1. Thessalonicher Brief, da haben wir gesehen, was die Gemeinde in Thessalonich für ein Vorbild gewesen ist für all die Gläubigen in der ganzen Region, in der Region Mazedonien und in der Region Achaia. Heute geht es in 1. Thessalonicher 2 um Paulus, der ja die Gemeinde gegründet hat mit Silas und Timotheus, was er für ein Vorbild für die Gemeinde gewesen war. Also da haben wir so eine Vorbildskette. Die Gemeinde in Thessalonich ist ein Vorbild für die Gläubigen in der Region und sie hatten Paulus als Vorbild. Und diese Vorbildkette, die geht noch weiter. In 1. Korinther 11, Vers 1, da schreibt der Paulus nämlich: Werdet meine Nachahmer, gleich wie ich Christi Nachahmer bin. Das heißt, auch Paulus hatte ein Vorbild, nämlich Christus. Also da ist eine ganz schöne Vorbildskette, die wir hier haben. Christus, Paulus, die Gemeinde in Thessalonich. Und mein Anliegen für uns ist, dass wir uns auch in so eine Vorbildskette einreihen können und Glaubensvorbilder sein können für viele andere Menschen. Nun wollen wir miteinander lesen, 1. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 12. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden, unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern, so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemanden von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Es ist schon enorm, wenn wir sehen, zu was für einem Einsatz Paulus und sein Missionsteam bereit waren. Nicht nur im Hinblick auf ihre Arbeitsleistung, sondern auch im Hinblick auf ihre Leidensbereitschaft und im Hinblick auf ihre demütige Haltung. Das Erste, was Paulus hier anspricht, ist die Leidensbereitschaft. Er sagt, dass er ja schon in seinem vorherigen Wirkungsort, bevor er in der Thessalonich war, in Philippi gelitten hat. Dort war es ja so, dass er ohne Gerichtsverhandlungen ins Gefängnis geworfen wurde und mit Ruten geschlagen wurde. Um des Evangeliums willen, zu Unrecht hat er das erdulden müssen. Brutale Qualen, brutale Ungerechtigkeit. Und dann in Thessalonich, da erlebte Paulus und sein Missionsteam massiven Widerstand von Seiten der Juden. Sie konnten das Wort Gottes nur unter viel Kampf verkündigen. Der Widerstand, der war derart groß, so lesen wir es in Apostelgeschichte 17, dass sie eigentlich nur an 3 Sabbaten lehren konnten in Thessalonik. Das heißt, 3 Wochen Dienst und dann wurde so ein Aufstand angezettelt, dass Paulus und sein Missionsteam Thessalonik schon wieder verlassen mussten. Klar, dem Paulus, dem wurde schon das prophezeit, als Jesus ihn zu seinem Jünger berufen hat, damals, wo er sich bekehrt hat vor den Toren von Damaskus. Er wusste, zu seiner Berufung, da gehört das Leiden mit dazu. Und doch ist es ja so, wenn man in Leiden drinsteht, auch wenn man weiß, das hat irgendeinen Sinn, Leiden sind immer leidvoll. Die sind nicht einfach zu ertragen. Wie sieht das bei uns aus? Nun, wir leben in einer anderen Zeit wie der Paulus. Und niemand von uns hat dieselbe Berufung, wie der Paulus hatte. Der Paulus hatte ja eine ganz besondere Berufung. Und doch gilt etwas für uns alle auch, nämlich das, was in 1. Petrus 2, Vers 21 steht, da schreibt der Petrus, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Oder wie es Jesus selbst gesagt hat in Matthäus 16, Vers 24, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, Jesus nachzufolgen, das ist mit Kosten verbunden. Das ist mit Leiden verbunden. Das gilt für alle Gläubigen zu allen Zeiten, auch für uns. Und dazu lasst uns bereit sein. Wir wollen bereit sein, die Kosten der Nachfolge zu tragen. Vor allem, wenn wir vor Augen haben, was es Jesus gekostet hat, für uns zu erlösen. Jesus hat unendliche Qualen ertragen. Er war bereit, den Himmel zu verlassen. Die himmlische Herrlichkeit, wo es keine Qualen, wo es kein Leid, wo es kein Böses gibt. Das hat Jesus verlassen, ist demütig geworden, ist Mensch geworden. In einem Stall kam er zur Welt. Er wurde Mensch wie du und ich, wurde von den Menschen verspottet und litt am Kreuz für unsere Sünden. Er duldete dort nicht nur unsägliche Qualen, er nahm unsere Sünde auf sich. Wenn man sich vorstellt, was das bedeutet haben muss für Jesus. Er, der keine Sünde kannte, nahm die Sünde der Welt auf sich, um uns zu erlösen. Und dann war er von Gott verlassen, wegen unserer Sünde. Unsägliches hat Jesus erlitten, erduldet, um uns zu erlösen und uns mit dem größten Geschenk zu beschenken, der Kindschaft Gottes mit dem ewigen Leben. Und wenn wir das vor Augen haben, da wollen wir auch bereit sein, um Jesu Willen zu leiden. Doch wir müssen ja nicht nur, wollen nicht nur bereit sein, um Jesu Willen zu leiden, weil er für uns gelitten hat, aus Dankbarkeit, sondern wir wollen auch bereit sein zum Leiden, weil es ein bestimmtes Ziel hat. Was für ein Ziel hat unser Leiden? Ich habe mir schon oft gedacht, vor allem als Kind, das Schönste wäre doch, würde ich gerade sofort sterben und bei Christus zu sein, all dem Leiden entrückt. Ich müsste nicht mehr für irgendwelche Schulprüfungen lernen und so und mühsame Prüfungen schreiben und so. Oder viel Mühsames wäre einfach nicht mehr da. Am schönsten wäre es doch, würde ich gerade tot umfallen und bei Jesus zu sein. Für was das Leiden hier auf dieser Erde ertragen? Die Bibel gibt uns einen Grund, nämlich um Ewigkeitsfrucht zu wirken. Solange wir hier auf der Erde sind, haben wir das Ziel, Frucht für die Ewigkeit zu wirken. Nämlich indem wir mit Jesus verbunden sind und indem wir uns brauchen lassen als Werkzeug für Gott. Und das ist das Ziel, auch von den Leiden, die wir hier noch zu ertragen haben, ein ewiges Ziel, ewige Frucht. Wenn man vor Augen hat, wofür Menschen hier in unserer Welt alles bereit sind zu leiden. Die Sportler, die jetzt bei Olympia in Peking da Goldmedaillen gewinnen und so weiter. Was die im Vorfeld alles für Leiden auf sich genommen haben. Nicht nur die Trainings und die vielen Verzichtsübungen, sondern in Peking da mit den ganzen Corona-Maßen, das ist ja nochmal eine Spur schlimmer wie hier. Da sind sie alles bereit zu erdulden, zu ertragen, nur damit sie da irgendeine Goldmedaille gewinnen können. Oder wenn man sich vorstellt, Berufsmenschen, die bei der Karriere ganz oben ankommen wollen, was die alles bereit sind zu ertragen, Kämpfe zu durchstehen, nur dass sie ganz oben irgendwann mal sind, das ist schon enorm. Und wir dürfen ein sehr viel höheres Ziel haben, wie nur eine Goldmedaille oder nur die oberste Spitze von der Karriereleiter. Wir können uns einsetzen dafür, dass Ewigkeitsfrucht entsteht. Und da wollen wir bereit sein, die Kosten zu tragen. Wir wollen bereit sein, um des Evangeliums willen zu leiden. Neben der Leidensbereitschaft können wir den Paulus auch als Vorbild nehmen in seiner demütigen Haltung. Seine demütige Haltung, die sehen wir darin, in der Art und Weise, wie er das Evangelium in Thessalonich verkündigt hat. Wir lesen davon in den Versen 3 bis 6, da sagen Paulus, der Silvanus und der Timotheus, wir haben das Evangelium lauter verkündigt, nicht mit listigem Betrug. Und dann heißt es da weiter, wir reden nicht, um den Menschen zu gefallen, sondern um Gott zu gefallen, der die Herzen prüft. Und schließlich heißt da, unsere Intention war nicht die Habsucht und die Ehre von den Menschen, obwohl das hätten wir ja eigentlich beanspruchen können. Als Apostel Christi hätten wir würdevoll behandelt werden können. Sowas hätten wir verdient gehabt. Also zusammengefasst können wir sagen, ihnen ging es nicht um sich selbst, sondern ihnen ging es um Gott. Ihnen ging es nicht um Selbstdarstellung, wie komme ich vor den Menschen an. Ihnen ging es nicht um Selbstbereicherung, wie kann ich den größten Profit draus schlagen, sondern ihnen ging es um die Ehre Gottes. Und diese Haltung, die war den Menschen auch sichtbar. Wenn wir unsere Welt anschauen, in der wir leben, da sehen wir verschiedene Beispiele, wo es genau umgekehrt ist, wo es nicht um Gott geht, sondern um die eigene Person. Da können wir zum Beispiel Leute sehen, die können ganz viele Worte und Versprechungen machen. Und wenn es dann darauf ankommt, die auch einzuhalten, dann merken wir, nichts ist gewesen. Es sind ja alles nur leere Worte und Versprechungen gewesen. Da war nichts dahinter. Oder da sehen wir Menschen, die können sich super gut selbst darstellen. Und die können das nicht nur, sie machen das auch. Im Internet, auf Instagram, da kann man sich so toll präsentieren. Ich nicht, weil ich habe das nicht. Aber andere Leute, die können das super gut machen und sich präsentieren, makellose Fotos dann posten und so weiter. Nur, dass sie gesehen werden und viele Likes bekommen und so. Und das kann man nicht nur im Internet machen, sich so schön darstellen, sondern auch im ganz normalen Leben. Wenn man sich mit anderen Leuten unterhält, in einer Gruppe steht, und da kann man sich sehr schön darstellen, als ob man sehr gut ist. Und am besten gelingt einem das, indem man andere negativ hinstellt und sagt, ach, schau mal, der und sich dann über die anderen lustig macht. Und dann erstrahlt man in einem umso schöneren, positiven Licht, je negativer die anderen sind. Also das kann man wunderbar machen, sich so selbst darstellen. Und dann gibt es auch Menschen, von denen wissen wir, denen geht es ganz offensichtlich nur um das eigene Geld, um das eigene Portemonnaie oder um die eigene Machtstellung, die man innerhalb einer bestimmten Gruppe macht, innerhalb einer bestimmten Gruppe hat. Wie sieht das bei uns ganz persönlich aus? Wahrscheinlich kennt jeder von uns auch solche Situationen, wo man mit anderen Leuten spricht, im Austausch mit anderen Leuten ist. Und dann präsentiert man sich ein bisschen besser oder ein bisschen viel besser, wie man eigentlich ist. Oder vielleicht kennen wir auch Situationen, wo man negativ über andere geredet hat, nur um sich selber besser darstellen zu können. Für unsere geistliche Gesundheit ist es gut, wenn wir von Zeit zu Zeit uns die Frage stellen, wie sieht es aus in meinem Leben? Geht es da vor allem um mich selbst, um die Stellung, die ich bei den anderen Menschen habe, was die anderen Leute über mich denken? Oder geht es in meinem Leben tatsächlich allein um die Ehre Gottes, dass er verherrlicht wird durch das, was ich sage, durch das, was ich tue? Wenn man so eine Selbstanalyse macht, dann kann es vorkommen, dass man merkt, jawohl, hier gibt es den ein oder anderen Punkt, der nicht gut ist, wo ich ändern sollte. Und wenn wir das merken, dann lasst uns eins tun. Lasst uns das nicht unter den Teppich kehren oder auf die lange Bank schieben. Wir wissen, die liebste Bank des Teufels ist die lange Bank, wenn man alles auf die lange Bank schiebt, sondern wir wollen das sofort bereinigen. Im Gebet können wir das vor Gott bringen und sagen, Herr Jesus, vergib du mir, dass es hier um mich gegangen bin, dass ich mich selbst dargestellt habe, wo ich negativ über andere geredet habe und so weiter. Und dann wollen wir auch, wo wir vor anderen Menschen schuldig geworden sind, uns bei ihnen entschuldigen. Das ist wahre Demut. Wenn es nicht um uns selbst geht, wenn wir uns nicht selbst darstellen müssen, sondern wo es uns allein um die Ehre Gottes geht. Nicht, wie stehe ich vor den anderen Menschen da, sondern wie stehe ich vor dem wahren, lebendigen Gott da. Paulus, Silvanus und Timotheus, die sind uns ein Vorbild in der Leidensbereitschaft, in wahrer Demut. Und jetzt sehen wir noch ein drittes. Nämlich, sie sind uns auch darin ein Vorbild, wie sie sich in die Gemeinde hinein investiert haben. Wir lesen davon in den Versen 7 bis 12 von unserem Predigttext. Da heißt es unter anderem im Vers 7, wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Oder in Vers 11, da heißt es, ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen unter euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Das ist interessant, dass Paulus hier das Bild von der Mutter und von dem Vater gebraucht. Das hat jetzt nichts mit Gendergerechtigkeit zu tun. Also dieses Wort, das gab es damals noch gar nicht. Sondern das hat vielmehr damit zu tun, dass Kinder die vollumfängliche Fürsorge ihrer Eltern brauchen. Vater und Mutter. Und genau das hat der Paulus und seine Mitarbeiter den Gläubigen, den jungen Gläubigen in Thessalonich gegeben. Allumfassend haben sie sich darum bemüht, ihnen das mitzugeben, was sie gebraucht haben. Und was haben sie gebraucht? Als erstes die liebevolle Zuwendung, wie sie eine Mutter gibt. Und dann zweitens die Ermahnung und Ermutigung, wie sie ein Vater gibt. Und diese Reihenfolge ist etwas ganz Wichtiges für uns, dass wir die vor Augen haben. Erst die Liebe, erst, dass die Leute die Liebe wahrnehmen können und dann die Ermahnung bzw. Ermutigung. Wenn jemand Liebe von einer Person erfährt, und das spielt jetzt keine Rolle, ob das in der Erziehung zu Hause bei den Kindern ist oder ob das in der Gemeinde ist, im gegenseitigen Umgang. Wenn jemand zuerst die Liebe von einer Person erfährt und dann tut die Person einen vielleicht ermahnen oder ermutigen, ich kann euch sagen, da ist es was ganz anderes, wie wenn die Person zuerst die Ermahnung erfährt und dann erfährt, ich habe das nur in Liebe gemeint. Also das wird nicht so wirklich ernst genommen dann, sondern wenn wir uns in die Gemeinde investieren wollen, da ist es immer wichtig, dass wir vor Augen haben, diese Reihenfolge ist zentral. Zuerst die Liebe und dann die Ermahnung oder Ermutigung. Auch wenn wir irgendetwas mal zu kritisieren haben, keine Gemeinde ist perfekt, auch die AB Bern ist nicht perfekt. Aber da wollen wir Menschen sein, dass wir zuerst die Liebe sichtbar machen und dann auch mit der Kritik kommen. Wenn wir das vor Augen haben, wie Paulus und seine Mitarbeiter sich in die Gemeinde investiert haben, da wollen wir das uns auch als Vorbild nehmen. Wenn wir uns positiv für den Gemeindeaufbau investieren wollen, da können wir ganz klar uns ins Gebet investieren. Aber dann wollen wir als nächstes auch die Gemeinde liebhaben. Die Gemeinde bedingungslos liebhaben. Wie sieht das bei dir aus? Liebst du die Gemeinde trotz aller Schwächen und Makel, wo die Gemeinde hat? Wir wollen die Gemeinde liebhaben. Liebhaben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Christus ist für die Gemeinde gestorben, obwohl wir alle doch Sünder waren. Wir haben uns am lebendigen Gott versündigt und Christus ist für uns gestorben. So sehr hat Christus die Gemeinde geliebt. Und genauso wollen wir auch die Gemeinde liebhaben. Trotz all der Makel und Schwächen, die man immer wieder finden kann. Wie sieht das bei uns aus? Lieben wir die Gemeinde? Mit welcher Motivation gehen wir in den Gottesdienst? Einfach aus Tradition heraus? Einfach, weil wir eine gute Predigt hören wollen? Oder weil wir die Gemeinde lieb haben? Lasst uns die Gemeinde lieb haben und uns da ein Vorbild an Paulus und seinem Team nehmen. Von ihnen sehen wir auch, wie sich die Liebe dann konkret ausgedrückt hat. In Vers 9, da steht: Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe. Denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemanden von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Tag und Nacht haben die gearbeitet und so den Thessalonichern ihre Liebe gezeigt. Und während ihrer Arbeit, während ihrer alltäglichen Arbeit, haben sie das Evangelium verkündigt. So haben wir es hier gelesen. Wenn wir so ein bisschen drüber nachdenken, was bedeutet das? Dann müssen wir eigentlich zum Schluss kommen. Ihre Arbeit hat nicht nur darin bestanden, Gemeindeversammlungen an den Sabbaten durchzuführen oder Gebetsversammlungen durchzuführen, sondern ihre Arbeit hat darin bestanden, ganz normale Handwerkstätigkeiten zu vollbringen. Der Paulus war ja Zeltmacher, die haben da ihren Lebensunterhalt verdient und währenddessen haben sie auch das Evangelium verkündigt. Und dadurch haben sie ihre Liebe gezeigt, indem sie gearbeitet haben und dann auch das Evangelium verkündigt haben. Also die alltägliche Arbeit, die war nicht unverbunden von der Evangeliumsarbeit, sondern das hat zusammen eine Einheit gebildet. Und das ist etwas ganz Wichtiges für uns, dass wir das vor Augen haben. Christ zu sein bedeutet nicht einfach nur ein Sonntagschrist zu sein, Gemeindemitglied zu sein bedeutet nicht nur bei einer besonderen Gemeindeveranstaltung Gemeindeglied zu sein, sondern als Christen, als Gemeindeglieder sind wir als Vollzeitchristen, als Vollzeitgemeindemitglieder berufen. Und das gilt auch für unseren ganz normalen Alltag, in unserem Berufsalltag, wenn wir der Arbeit nachgehen. Das gilt für uns in der Nachbarschaft, wie wir uns da verhalten, was wir dort reden, in unserer Betätigung, in unserer Freizeit und so weiter gilt uns das. Auch diese Dinge wollen wir als Teil der ganz normalen unserer Gemeindearbeit ansehen. Warum? Weil wir dort in unserem Alltag ja als Zeugen von Jesus Christus auftreten. Dort, wo wir mit Menschen in Kontakt sind, wo Jesus nicht kennen, dort treten wir ihnen gegenüber auf als Zeugen Jesu in der Welt. Und diese Menschen, die sollen doch dann auch bezeugen können, dass sie an uns letztlich das Wesen Gottes sehen können. Also bei den Thessalonichern, da war das genauso. Sie konnten am Lebenswandel von Paulus, Silas und Timotheus bezeugen, sie haben die Wesensart Gottes wiedergespiegelt. In Vers 10, da heißt es ja, ihr seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ein vorbildlicher Lebenswandel. Sie haben das Wesen Gottes wiedergespiegelt in Thessalonich. Und dieses vorbildliche Verhalten war dann natürlich auch Grundlage dafür, dass sie die Thessalonicher auffordern konnten, ebenfalls so zu wandeln. In Vers 12, da heißt es nämlich, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Der vorbildliche Wandel von Paulus hat ihn befähigt, auch die Thessalonicher zu ermutigen und zu ermahnen, lebt ebenso gotteswürdig. Ja, wenn wir sehen, wie Paulus, Silas und Timotheus aufopferungsvolle Diener Gottes waren, dann können wir nur staunen und uns von ihrem Vorbild animieren lassen. Wir wollen bereit sein, als Gläubige die Kosten der Nachfolge zu tragen und uns nicht scheuen, auch um Jesu Willen zu leiden. Wir wollen in unserem Reden und in unserem Handeln Gott die Ehre geben. Es soll dabei nicht um uns selbst, um Selbstdarstellung oder Selbstbereicherung gehen, sondern Gott, er soll verherrlicht werden. Er soll im Zentrum unseres Lebens stehen. Und wo wir an Punkte sind in unserem Leben, wo das nicht ganz der Fall war, da wollen wir bereit sein, umzukehren und Jesus wieder ganz neu in unser Zentrum stellen. Und schließlich wollen wir Paulus und sein Team als Vorbild haben, wie sie die Gemeinde geliebt haben, wie sie sich investiert haben. Und diese Grundhaltung der Liebe wollen wir auch zu unserer Gemeinde haben und uns so brauchen lassen als Werkzeuge Gottes in dieser Welt. Amen.